Liebe Hörer, es ist Samstag, der 20. Dezember 2025. Mein Name ist Robert Meyer und Sie hören den Wochenrückblick im Kontrafunk.
Vieles hat sich doch gewandelt. Manches gut und manches schlecht. Auch das, wovon Weihnachten so handelt, sagt uns, die Welt ist nicht gerecht. Der Wahnsinn ist ganz groß am Werken und vieles stimmt mit uns Menschen nicht. Und dennoch lässt es sich nicht verbergen. Im Stall an der Krippe brennt ein Licht.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Was zeichnet den Schweizer Zolldeal mit den USA aus? Wie belastet die sogenannte deutsche Wärmewende weiterhin den Gebäudesektor? Und was bedeutet es eigentlich, konservativ zu sein? Das und vieles mehr hatten wir diese Woche für Sie im Programm. Und hier kommt für Sie eine knappe Stunde Best of Kontrafunk aktuell. Die Möglichkeiten, Einzelpersonen oder Gruppen zu stigmatisieren, zu diffamieren und politisch zu isolieren, sind beinahe endlos, wie nicht zuletzt die weltweite Maßnahmenpolitik und der Umgang mit allem Russischen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt haben. Dieser mangelhafte Umgang bezieht sich auch auf die russische Sprache, sonderlich in den Staaten des Baltikums. Der Schweizer Walter Denz betreibt in der lettischen Hauptstadt Riga eine erfolgreiche Sprachschule und berichtete, wie das in einer allgemein russlandkritischen bis russlandfeindlichen Umgebung funktioniert.
Wenn man mit den Leuten spricht auf der Straße, kommt man mit Russisch immer noch sehr gut durch. Die Stadt Riga ist bilingual. Die meisten Einwohner sprechen sowohl Russisch als auch Lettisch und vor allem die jüngeren Leute sind natürlich mit Lettisch aufgewachsen, ja. Aber sie sprechen immer noch zu Hause Russisch, wenn ihre Familie eben einen russischsprachigen Background hat. Was ganz wichtig ist, man muss unterscheiden zwischen Russen und Russischsprachigen. Die russischsprachigen Einwohner Lettlands kommen aus verschiedensten ehemaligen Sowjetrepubliken. Das ist nicht nur Russland, das sind auch viele Ukraine, Armenier, Georgier, Aserbaidschani und so weiter. Was sie einfach gemeint haben, ist die russische Sprache. In der Politik, dort wird Russisch oder der Status der russischen Sprache instrumentalisiert von verschiedensten Parteien. In letzter, gerade seit 2022, sieht man einen Trend Richtung Marginalisierung der Sprache. Das ist etwas, was eigentlich in einem europäischen Staat nicht geht. Es handelt sich um eine große Minderheit und die Leute, die in Lettland ihr ganzes Leben verbracht haben, die lettische Staatsbürger sind, die einfach zu Hause Russisch sprechen und nicht Lettisch, haben mehr und mehr Probleme. Diese Sprache können sie im Alltag noch gebrauchen, aber wenn sie kein Lettisch sprechen, und es geht vor allem um die älteren Leute, die nie Lettisch gelernt haben, die werden marginalisiert und darüber können wir noch sprechen, was es genau da geht.
Sind die Schüler der Sprachschule mehrheitlich Letten?
Nein, das sind keine Letten, das ist ein internationales Publikum. In der Mehrzahl sind das Studenten aus Amerika. Wir haben viele junge Studenten und auch Schüler aus Italien. Die kommen Westeuropäer, es sind Leute mit einem beruflichen Hintergrund, die Russisch benötigen für ihre Arbeit. Das sind Vertreter von NGOs, von Botschaften, von staatlichen Behörden aus den verschiedensten Ländern, die jetzt halt zu uns nach Lettland kommen, weil sie nicht mehr nach Russland reisen können. Ja? Also wir betreuen ein internationales Publikum und nicht ein lettisches, das ist ganz klar. Und also was wir auch machen, wir unterrichten nicht nur Russisch, wir unterrichten auch Lettisch und Ukrainisch. Wir sehen uns nicht als eine Speerspitze der russischen Sprache, wir unterrichten einfach das, was wir auch früher schon gemacht haben in Russland, slawische Sprachen, für die es eine Nachfrage gibt und die Nachfrage für Russisch ist immer noch da. Russisch bleibt eine Lingua Franca in verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ja. Ob das jetzt der Fall sein wird später in der Ukraine, weiß niemand. Wie lange das noch anhält in den baltischen Republiken, weiß auch niemand. Aber Lettland ist das Land der baltischen Republiken, wo die russischsprachige Mehrheit am größten ist. Ja. Das ist einfach historisch bedingt. In Lettland, über das ganze Land, sind es über 35% Russisch sprechen und in Riga ist es eine Mehrheit. Neben der Schule betreiben wir noch den Lehrbuchverkauf. Der Schule angegliedert ist ein kleiner Verlag, der unsere Lehrbücher herstellt und vertreibt. Und wir haben den ganzen Betrieb für die EU nach Lettland geholt. Und jetzt, gerade vor letzter Woche, hat der Sejm, das lettische Parlament, entschieden, dass der verminderte Mehrwertsteuersatz nicht mehr gilt für russische Erzeugnisse, Druckerzeugnisse. Das heißt, sie können in irgendeiner Sprache etwas drucken und zum verminderten Mehrwertsteuersatz von 5% vertreiben. Aber wenn Ihr Druck, Ihre Zeitung, Ihr Buch oder Ihr Lehrbuch in russischer Sprache erscheint, bezahlen Sie ab dem 1. Januar den vollen Mehrwertsteuersatz von 21%. Das ist eine klare Diskriminierung. Und für uns stellt sich natürlich jetzt die Frage, eben, ob wir diesen ganzen Vertrieb jetzt nach Litauen bringen. Das ist nicht weit, wo der verminderte Satz weiterhin gilt. Ein tiefgreifendes Problem in Lettland liegt natürlich auch darin, dass der russische Teil der Bevölkerung nicht an die Urne geht. Ja, sie sind apathisch geworden. Die Wahlbeteiligung unter den russischsprachigen Letten ist einiges tiefer als unter den lettischsprachigen. Sie sind also teilweise mitschuldig an der Situation, dass sie nie mitregieren konnten in den letzten 30 Jahren. Keine einzige der russischsprachigen Parteien hat seit der Unabhängigkeit 1991 die Möglichkeit gehabt, sich in eine Koalition einzubringen. Und das geht darauf zurück, dass russischsprachige Letten nicht an die Urne gehen. Ja? Ob das dann gereicht hätte, wenn es alle an die Urne gehen würden, das weiß ich nicht. Es kann natürlich auch Koalitionen geben, bei denen die russischen Parteien per se ausgeschlossen werden. Aber das Problem ist, dass diese Parteien, diese russischsprachigen Parteien, viel zu klein sind, häufig an der 5%-Hürde scheitern, oder? Lettland ist ein demokratisches Land. Ein Teil des Problems, dass die russischsprachige Bevölkerung absolut apathisch ist und kein Vertrauen hat in die demokratischen Institutionen des Landes und deswegen nicht wählen gehen. Also meine Mitarbeiter passen da wunderbar ins Bild. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir haben viele Diskussionen gehabt, aber sie gehen nicht an die Urne. Und das ist mit ein Grund, dass natürlich die Mehrheit dann eben so entscheidet, wie sie sich entschieden hat in den letzten Jahren.
Dominik Feusi, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Magazins Nebelspalter, erklärte, was den Zolldeal auszeichnet, der von einer Delegation Schweizer Unternehmer mit der US-Regierung ausgehandelt wurde. Sie reisten nach Donald Trumps unverhältnismäßiger Zollerhöhung gegen die Schweiz in die USA und kamen mit besseren Zöllen zurück. Wie stehen Schweizer Unternehmen zur amerikanischen Außenpolitik? Waren sie zu naiv im Umgang mit Trump?
Ich glaube, die Politiker waren zu naiv. Die Unternehmen haben immer gewusst, dass amerikanische Außenpolitik Machtpolitik ist und immer war. Es gab solche Druckversuche nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab sie im Kalten Krieg, dann die ganze Geschichte mit den nachrichtenlosen Vermögen in den 90er und 0er Jahren, die Geschichten mit den Steuerregimes in den 10er Jahren und so weiter und so fort. Oder ich meine, die USA waren immer ein Freund der Schweiz und wir waren Freunde der USA, aber nicht, wenn es um harte Interessen geht. Da ist jedes Land für sich unterwegs. Angesichts dessen, was ich weiß, vermute ich, dass es nie einen Plan B gab. Das hängt auch damit zusammen, man kann das ablesen, wie eigentlich diese 39% in diesem schlechten Telefonat vom 31. Juli 2025 zustande gekommen sind. Es war nämlich so, es gibt verschiedene Versionen, aber alle sind sich einig, die Schweiz hat versucht, Donald Trump beizubringen, dass die ganze Geschichte mit diesem Handelsbilanzdefizit, das die USA mit der Schweiz haben, dass das alles nicht so schlimm sei. Und ich glaube einfach, das ist ein Kardinalfehler. Wenn man ihn nur ein bisschen kennt, weiß man, man sollte den amerikanischen Präsidenten, auch wenn es ökonomisch richtig ist, dass ein Handelsbilanzdefizit nicht per se etwas Schlechtes ist, aber er hat seinen Leuten versprochen, ich werde das ändern, ich werde etwas tun. Und dann muss man nicht hingehen und so tun, als könne man jetzt den amerikanischen Präsidenten, egal welcher, aber insbesondere diesen, irgendwie darüber aufklären, dass ein Handelsbilanzdefizit, dass er komplett falsch liegt und alles nicht stimmt. Das war halt nicht so gescheit. Es ist bekannt gegeben worden von einem der Unternehmer, Freddy Gantner, der auch im Weißen Haus dabei war, der dann nach diesem 31. Juli kontaktiert wurde und in das sogenannte Team Switzerland aufgenommen wurde, dass die Schweiz eben bereits im Mai oder Ende April offenbar einen Deal gehabt habe, dass aber die Schweizer Prozesse viel zu lange gedauert hätten und dass darum dann die ganze Geschichte ein Ende nahm, das völlig anders ausging. Das ist auch meine Information. Es gab einen 10%-Deal, nachdem die Briten einen 10%-Deal bekommen haben. Und dann aber hat man sich verheddert, auch weil insbesondere zwei Departemente Bedenken hatten bezüglich unserer noch nicht genehmigten Abkommen mit der Europäischen Union, den sogenannten Rahmenverträgen. Und so wurde es dann plötzlich über Vernehmlassungsverfahren und Konsultation von außenpolitischen Kommissionen und so weiter, wurde es plötzlich Sommer. Und man hat dann der Schweiz auch gesagt, ja, wissen Sie, jeder nächste Deal muss noch besser werden für Donald Trump. Und der Zug für einen noch besseren Deal war halt abgefahren. Umso erstaunlicher ist, was für einen Deal wir jetzt Mitte November bekommen haben. Wir sind zurück auf 15% Maximalzoll, aber es sind sehr viele Ausnahmen, die wir noch bekommen haben, insbesondere für pharmazeutische Produkte, aber auch für Flugzeugteile, ganze Flugzeuge und so weiter und so fort. Die Liste ist ziemlich lang. Wenn man das gewichtet auf das Handelsvolumen, dann zahlen wir in Zukunft etwa 7% Zoll auf unseren Exporten in die USA. Und das ist ein sehr guter Deal, insbesondere weil wir keine Zugeständnisse gemacht haben, irgendwelches Gas zu kaufen oder so. Das Einzige, was die Unternehmer, also die Privaten, nicht der Staat, zugesagt hat, sind 200 Milliarden an Investitionen in den USA. Das wird auch dazu führen, dass gewisse Arbeitsplätze möglicherweise nicht in der Schweiz aufgebaut werden, sondern eben in den USA. Aber ich glaube, das ist verschmerzbar und vor allem, weil es sich eben um privates Geld handelt und nicht irgendwie um Dinge, die die Schweiz als Staat, respektive wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen müssen. Meine Informationen sind, dass man sehr erleichtert ist über diesen Deal und dass man mit viel schlimmeren Dingen gerechnet hat. Es ist aber immer noch so, dass es natürlich schwierig ist und dass auch andere Firmen sich überlegen werden, wo investieren wir? Bauen wir vielleicht irgendwas in den USA? Das ist ja das Ziel von Donald Trump. Und irgendwo muss ich auch sagen, ja, das hat eben, wie erwähnt, das hat er seinen Wählern versprochen. Das versucht er zu erreichen. Darum verstehe ich das ein Stück weit. Für uns ist die Lage sicher nicht einfach, aber es ist ja schon interessant, wie die schweizerische Industrie trotz auch zum Beispiel dem harten Frankenkurs ist eigentlich der Anteil an unserer Volkswirtschaft der Industrie nur leicht rückläufig. Das heißt, die Industrien, die Unternehmer, die schaffen es immer wieder halt mit ganz besonderen Produkten, auch trotz hohen Löhnen hier und einem harten Franken, schaffen sie es trotzdem kompetitiv zu bleiben. Vermutlich, weil sie besondere Dinge herstellen und nicht leicht zu ersetzen sind durch chinesische Industrieprodukte zum Beispiel oder andere asiatische Konkurrenten.
Anfang 2024 wurde in Deutschland das sogenannte Heizungsgesetz unter Federführung des ehemaligen grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck eingeführt. Die CDU hatte im Wahlkampf verkündet, dass sie dieses Gesetz abschaffen wolle und es durch vereinfachte, technologiefreundliche Alternativen ersetzt werden soll. So schrieb es die aktuelle schwarz-rote Regierung auch im Koalitionsvertrag fest. Allerdings ist davon bisher noch nichts zu merken. Im Gegenteil, die Wärmewende wird weiterhin propagiert und belastet sowohl den Gebäudesektor als auch das Portemonnaie der Bürger. Mehr hörten wir von Dr. Thomas Brändlein, dem Landesvorsitzenden des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbands. Was weiß man aktuell?
Man kann eigentlich mit Sicherheit nur sagen, dass man mit Sicherheit noch gar nichts weiß. Denn es gibt keinerlei Eckpunkte, es gibt nur den Etikettenwechsel, dass man also das Gesetz umbenennt von Gebäudeenergiegesetz in Gebäudemodernisierungsgesetz. Aber was dann da endlich drinsteht, soll nach meinen Informationen erst im Januar vorliegen. Also momentan habe ich keinerlei belastbaren Informationen, was man nun ändern will und in welcher Tragweite. Es gibt ein paar Knackpunkte, die man wissen muss. Nominell gibt es eine Technologieoffenheit. Aber am Ende des Tages ist die Wärmepumpe das allein selig machende Instrument. Nur wenn man das einbaut und die entsprechenden Vorgaben des Gesetzes berücksichtigt, kann man entsprechende Förderungen bekommen. Und als Vermieter auch ganz wichtig, kann man Kosten auch überhaupt auf Mieter umlegen. Das Schöne an diesen Gesetzen ist ja, sie kosten unheimlich viel Geld. Man will es aber den Leuten nicht sagen. Und dann macht man auf der anderen Seite so bestimmte Kniffe, damit zumindest die Mieter nicht so stark die Auswirkungen spüren. Es kommt also damit großes Konfliktpotenzial in die Mietverhältnisse hinein, auch hohe Kosten, gerade wenn Sie Altbauten sehen, die ja auf fossile Heizung ausgelegt sind und die auch keine Dämmmaßnahmen in dem Umfang haben, die erforderlich sind, um Wärmepumpen generierte Heizsysteme überhaupt zu machen. Das heißt, man braucht nicht nur die Wärmepumpe, man braucht Dämmungen von Böden, Fenster, Dächern und so weiter. Da sind Sie schnell im 6-7-stelligen Bereich. Das rechnet sich dann vor allem auch für die Vermieter kaum, weil die es nicht umgelegt bekommen. Für die Mieter ist es das Problem, dass sie trotzdem höhere Kosten haben werden. Und ich sehe nicht, wie das gelöst werden kann, es sei denn, man kann die strikten Vorgaben des § 71 des GIG abschaffen und durch neue technologieoffene Vorgaben ersetzen. Im Zuge der Einführung des Habeck'schen Gesetzes wurden ja auch die Regelungen, wie man Heizkosten, Modernisierungen auf Mieter umlegen kann, stärker eingeschränkt. Ein kleines Beispiel: Auf dem Lande ist es oftmals so, dass sie Mieterhöhungen nur dann machen können, wenn sie drei Vergleichswohnungen haben. Die findet man nicht. Das heißt, viele Vermieter gehen her und sagen, wir vereinbaren eine Indexmiete nach dem statistischen Lebenshaltungskostenindex oder eine Staffelmiete. Bei der Indexmiete war es früher so, wenn sie vom Gesetz wegen verpflichtet sind, was zu ändern, dürfen sie trotzdem Modernisierungskosten umlegen. Das gilt jetzt nicht mehr, wenn der Gesetzgeber sagt, mit dem Heizungsgesetz, ihr müsst modernisieren, kann man es nicht mehr umlegen. Und das sind lauter solche Sachen, die Leute ins Mark treffen, weil sie oftmals nicht die finanziellen Mittel haben, um das alleine zu stemmen. Zum einen haben wir nicht die notwendige Grundlastkapazität nach dem Abschalten der Kernkraftwerke und dem Rückbau der Gas- und Kohlekraftwerke. Die volatilen Energien von Sonne und Wind sind gut, aber wenn mal so Wetter wie jetzt bei uns hier, es ist Nebel, ziemlich dunkel und kaum ein Wind, dann funktionieren die nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt. Und sie brauchen aber gerade für die Umsetzung einen Haufen Strom, den sie erstmal bereitstellen müssen. Das zweite Problem in dem Zusammenhang ist, dass sie die Leitungen von den Produktionsstätten zu den Häusern bringen müssen. Das geht auf dem flachen Land möglicherweise rein technisch ganz gut. In alten Städten wie zum Beispiel Bamberg, wo sie viele enge Gassen haben, bringen sie kaum noch Leitungen in die Gassen unter, weil die schon voll sind mit Kanalisation, mit Wasser, mit Glasfaser, mit dem bisherigen Strom, mit Gas, mit Fernwärme. Und da in so einer kleinen Gasse bringt es kaum mehr was unter, geschweige denn, dass sie in dem Altstadtbestand irgendwo eine Wärmepumpe vernünftig am Haus oder im Haus installieren können, weil kein Platz da ist.
BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht hat sich von der Spitze ihrer Partei zurückgezogen. Wie deren Neuausrichtung mit neuem Namen aussieht, erläuterte der stellvertretende Bundesvorsitzende Michael Lüders. Was wird Sarah Wagenknecht künftig in der Partei tun?
Sarah Wagenknecht wird in Zukunft die Grundwertekommission leiten. Das ist diejenige Kommission, wo die Inhalte abgestimmt werden und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sarah Wagenknecht wird also weiterhin eine wichtige inhaltliche Rolle spielen. Aber die Last wird jetzt auf verschiedene Schultern verteilt. Es war ja auch von Anfang an die klare Ansage von Sarah Wagenknecht, dass die Partei nur vorübergehend zu Beginn ihren Namen tragen werde, dann aber die Partei eine neue Richtung nehmen wird mit einem neuen Namen und natürlich mit einem größeren Gremium die Last von einer Person zu nehmen. Sarah Wagenknecht wird natürlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen und sie ist weiterhin eine entscheidende Impulsgeberin, aber die Partei ist mittlerweile vielseitiger aufgestellt, also es sind mehrere Personen beteiligt an der Formulierung von Grundsatzpositionen und auch mit Blick auf das öffentliche Wirken der Partei. Es gibt jetzt eine größere Pluralisierung. Das ist der Weg, den die Partei gehen wird. Das ist auch dringend erforderlich. Es ist ja eben nicht eine One-Woman-Show, so war es nie gedacht. Und nun wird, würde ich sagen, auch eine professionellere Phase eingeleitet, insoweit als in der Vergangenheit natürlich auch Fehler geschehen sind. Es sind einfach auch zu viele Glücksritter und egomane Persönlichkeiten nach vorne gespült werden. Und das ist jetzt doch reduziert worden. Wir haben jetzt klarere Verhältnisse. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir jetzt inhaltlich auch punkten werden. Die Richtung des BSW ist ja eigentlich sehr klar. Also wenn man den Leitantrag liest und die Prinzipien des BSW, das bedeutet insbesondere, dass das BSW die einzig konsequente Friedenspartei in Deutschland ist. Das BSW trägt den Kriegskurs der Bundesregierung nicht mit. Und wir verstehen uns als eine Partei der Mitte, die sowohl wirtschaftliche Vernunft wie auch soziale Gerechtigkeit zu verbinden sucht. Also etwas plakativ gesagt, wir verstehen uns als die wirkliche Partei der Mitte. Diejenigen, die sich als solche normalerweise bezeichnen, sind ja eigentlich eher, wenn ich so sagen darf, Parteien des Mittelmaßes und der Mittelmäßigkeit. Wir verstehen uns aber als eine Partei der Ausgewogenheit, die vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen von Bedeutung sind, in Einklang zu bringen versucht mit der Frage sozialer Gerechtigkeit. Alles entscheidet sich an der Wirtschaftsfrage. Wir haben mittlerweile große Abstiegsängste bis hinein in die Mittelschichten. Die wirtschaftlichen Rahmendaten sind desaströs. In jedem Monat verliert Deutschland 10.000 qualifizierte Arbeitsplätze in der Wirtschaft. Mehr und mehr kleine und mittelständische Unternehmen können die viel zu hohen Energiepreise und die anderen Probleme, darunter die überbordende Bürokratie, nicht mehr stemmen. Sie gehen pleite. Das alles ist ein Sterben auf Raten. Es stirbt leise der deutsche Mittelstand. Aber es wird sich brachial bemerkbar machen innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre, welche Folgen dieses alles hat. Und die Bundesregierung hat hierauf keine Antworten auf diese Herausforderungen. Und wir werden sehr klar den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln versuchen in den Ländern, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem regionalen, dem nationalen und natürlich dem globalen. Denn der Niedergang der deutschen Wirtschaft begann ja maßgeblich mit der Aufkündigung billiger Energieimporte aus Russland. Dafür mag es zunächst gute Gründe gegeben haben, aber das Ergebnis ist jetzt, dass wir die Abhängigkeit von russischer Energie ersetzt haben durch eine noch viel stärkere Abhängigkeit von US-amerikanischer Energie, die zudem 3 bis 5 Mal teurer ist, als das vorher der Fall war. Und das können wir uns wirtschaftlich auf Dauer nicht leisten, vor allem nicht in Verbindung mit einem abenteuerlichen Aufrüstungskurs der Bundesrepublik Deutschland, die Deutschland im Jahr 2029 rechnerisch gesehen beschert, dass quasi jeder 2. Euro des Staatshaushaltes für Rüstungsfragen ausgegeben wird. Das kann nicht funktionieren.
Nach dem Verbot zahlreicher russischer und prorussischer Medien in Deutschland und anderswo geht die EU einen Schritt weiter und verhängt immer öfter Sanktionen gegen Einzelbürger. Im Mai 2025 wurden die in Russland lebenden Journalisten Thomas Röper und Alina Lipp auf eine Sanktionsliste gesetzt. Der Grund? Sie gehörten zu einer hybriden russischen Bedrohung. Nun steht ein weiterer Name auf dieser Liste. Der frühere Schweizer Oberst und Analyst Jacques Beau wird wegen Äußerungen zum Ukraine-Krieg mit Reiseverboten und Vermögenssperren belegt. Vor den rechtlichen und demokratischen Folgen eines solchen Vorgehens warnte der BSW-Europaabgeordnete Michael von der Schulenburg.
Ich war gestern im Plenum im Parlament und dort wurde der Sakharov-Preis an 2 Journalisten, die in Gefängnissen sitzen, gegeben, einen in Belarus und einen in Georgien. Und da wurde sehr viel gesagt, also die Freiheit der Journalisten, sie können schreiben, was sie wollen, wir stehen dafür und so weiter. Aber kein Mensch in diesem Parlament oder fast kein Mensch, auch kein Abgeordneter, zieht den Bogen über zu den Sanktionen, die wir ja auch gegen sehr viele Journalisten, auch Journalisten im europäischen Rahmen, nicht inklusive auch in Deutschland, durch diese Sanktionen, die wir da an die machen. Jetzt haben wir neue Sanktionen, die sind ja am Montag beschlossen worden im Auswärtigen Rat der Europäischen Union. Und da gehörten eben auch Sanktionen gegen Individuen dazu, unter anderem eben Oberst Jacques Beau. Und das ist was Neues, denn bisher waren die Sanktionen alles gegen Menschen, die eigentlich niemand so wirklich kennt. Das ging da immer unter, aber diesmal wird es eine Diskussion geben. Dieser Mann ist sehr bekannt, er ist sehr renommiert, ich höre seine Analysen auch. Die sind sehr sachlich, sehr auf den Punkt, ob man mit allem übereinstimmt, ist eine andere Sache. Aber ich finde, da ist nichts Propagandistisches an der Sache. Und jetzt hat man jemanden erwischt in der Schweiz, also den man nicht so einfach unter den Tisch schieben kann, wie die vorgehen. Und wir hoffen doch, dass damit auch diese Problematik, die wir viel früher schon angesprochen haben, wir haben ja auch ein Rechtsgutachten dazu erstellen lassen, dass diese Problematik doch jetzt in die Presse kommt, viel mehr berücksichtigt wird und zu einer Diskussion führt und vielleicht hoffentlich einmal zu einem Gerichtsverfahren, das diese Art von Sanktionen aufheben wird.
Ist der Vorwurf dessen, was die EU Desinformation nennt, politisch oder rechtlich tragfähig?
Naja, rechtlich tragfähig sind sie nicht. Wir haben ja da doch ein sehr professionelles Rechtsgutachten erstellt von ehemaligen Richtern des Europäischen Gerichtshofes. Also das ist eine professionelle gemachte Arbeit. Das sind nicht unbedingt Menschen, die mit uns politisch auf einer Linie stehen. Das sind professionell. Wir haben die Frage gestellt, die Art und Weise, wie man hier vorgeht, stimmt das mit EU-Recht und vor allen Dingen mit der Charta der Grundrechte der EU überein und stimmt das auch mit internationalem Recht überein? Und die beiden Experten sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es das überhaupt nicht tut. Also wir haben nicht mal die Frage gestellt, ob solche Sanktionen sinnvoll sind, ob man die moralisch bewerten kann, ob sie politisch sind oder nicht politisch sind. Wir haben einfach die ganz einfache Frage gestellt, diese Entscheidung untergräbt das eigene Rechtssystem der Europäischen Union. Und das ist da bejaht worden. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr schwerer Vorwurf, den wir hier machen. Und wir hoffen, dass jetzt mit den neuen Sanktionen wir doch das irgendwo mehr ins Parlament bringen kann. Bisher hat niemand im Parlament auf uns reagiert. Also es ist ja ein sehr Pro-Kriegsparlament hier. Und dann hoffe ich natürlich auch mit solchen Interviews wie mit Ihnen, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Denn was hier passiert, ist ja etwas Schreckliches. Die Experten nennen ja die Bestrafung dieser Menschen einen zivilrechtlichen Tod. Also das ist keine Kleinigkeit, nicht? Das, wie Sie haben das ja schon angedeutet, die haben keine Verfügungsgewalt über ihre Vermögenswerte, sie können keine Anstellung mehr haben, sie können kein Unternehmen führen, sie haben Reiseverbote, sie haben gar kein Geld mehr zu irgendwelchen Konten. Und das ist von einem Tag zum anderen und es gibt gar keine genaue Regelung, wie man das abfedern kann. Es ist unglaublich, was da passiert und es ist natürlich nicht nur diese Leute, man macht dann natürlich eine allgemeine Einschüchterung gegen Journalisten überhaupt, nicht? Also deswegen sehe ich eben diesen Widerspruch mit dieser Veranstaltung im Parlament für den Sakharov-Preis. Einerseits in Ländern, die wir kritisieren, aber bei uns selbst, im Grunde genommen machen wir da was ganz, ganz Ähnliches. Jeder Angeklagte hat das Recht zu wissen zuvor, dass er angeklagt ist, hat das Recht darauf zu antworten, hat das Recht auf einen Anwalt. Das wird ja alles enthalten. Das gibt es überhaupt nicht hier. Die andere Sache ist natürlich die Verhältnismäßigkeit. Ich meine, es ist ja ein Grundrecht, die Meinungsfreiheit. Kann man die auf diese Art und Weise einschränken? Und das beantworten eben unsere Rechtsexperten ebenfalls mit Nein. Und da gibt es viele andere Dinge. Ich bin kein Anwalt, aber es geht rein um das EU-Recht, um die Grundrechte, die in der Charta der EU festgelegt worden sind. Die sind hier verletzt worden. Und wir haben ja dazu dann auch Angaben ausgegeben. Wir haben auch eine Zusammenfassung dazu gemacht, wer das lesen will. Und deswegen, die sagen, wir haben da einen Rubikon überschritten, nicht? Und wir sehen ja in der Entscheidung, die wahrscheinlich jetzt bald ansteht, auch über das russische Geld, dass man sich um die Gesetzhaftigkeit, auch unsere eigenen Gesetze im Grunde genommen sehr schnell hinwegsetzt, nicht? Dieser Ukraine-Krieg führt dazu, dass wir doch denken, dass wir Sachen machen können, die im Grunde genommen nach unseren Verträgen und Gesetzen im Grunde genommen ungesetzlich sind.
Was ist konservativ? Gibt es überhaupt den Konservatismus? Diese Fragen, auf den ersten Blick mit ein paar uralten Stereotypen belegt und scheinbar leicht zu beantworten, sind in Wahrheit recht komplex. Vor allem die politische Linke nennt alles Konservative gern in einem Atemzug mit rechten und rechtsextremen Strömungen. In einer neuen Serie beleuchten wir den Begriff daher genauer und beginnen mit dem Würzburger Historiker Peter Höres. Also, was ist konservativ?
Kurzform wäre ein Begriff des Philosophen Hermann Lübbe, Traditionsschonung. Das finde ich eine schöne Sache und die ist auch nicht so abgenutzt. Dass man eben ähnlich wie in der Natur mit also der ökologischen Aufmerksamkeit, ne, mit dem Umweltschutz, ebenso auch mit den immateriellen, aber auch überkommenen Bauwerken, Kunstwerken, Sittengebräuchen, mit der Sprache eben vorsichtig, schonend umgeht und sie so behandelt, dass unsere Kinder die auch noch behandeln können. Also es gibt schon markante Unterschiede. Also der Begriffsinhalt ist nicht beliebig, das wäre immer meine These, aber er wandelt sich natürlich stark. Also im 19. Jahrhundert war es selbstverständlich, dass er ein konservativer Monarchist war. Sein Herz gehörte dem König, dem Königtum, und das verteidigte er. Und er war ein Gegner des Nationalismus, weil der Nationalismus die Monarchie bedrohte, liberal und egalitär war. Und das hat sich bekanntlich gewandelt. Monarchien gibt es zumindest in Deutschland nicht mehr. Woanders wurde deren Bedeutung stark eingeschränkt. Und an die Stelle sind dann andere Orientierungen gestoßen. Geblieben ist vielleicht, oder ziemlich sicher eigentlich, eine Orientierung an der Religion, an der Moral, an überzeitlichen Werten und an der Patria. Es gab immer ein sehr großes Spektrum innerhalb des Konservatismus. Wir müssen halt immer schauen, in welche Zeit gucken wir jetzt. Aber wenn wir in die Zeit des Deutschen Kaiserreiches von 1871 schauen, dann gab es die Freikonservative Partei, die also liberaler war als die Hochkonservativen und Deutschkonservativen und die also eher auch ihren Frieden mit dem Verfassungsstaat gemacht hat. Es gab dann die sogenannten Kathedersozialisten, die Professoren, Nationalökonomen, die sehr stark eben sich Gedanken um den Sozialstaat machten, um die soziale Frage, aber eben nicht Sozialisten im Sinne des Marxismus waren und sicher aus heutiger Sicht stark konservative Züge haben. Also die konservative Welt ist ein Kosmos, ist eine ganze Welt, in der es sehr vieles gibt und die eben kaum von einer strikt einheitlichen Doktrin zusammengehalten wird. Man könnte mit Friedrich Nietzsche sagen, ein positives Vorurteil für die Ahnen. Also die Vorfahren, die Traditionsstränge, in denen man steht, werden erstmal geschätzt und man versucht, deren Erbe zu bewahren. Das heißt nicht, dass man unkritisch ist oder nicht auch falsche Wege nicht mehr bestreitet, verlässt oder unfruchtbare Zweige abschneidet. Aber grundsätzlich ist das ein Verständnis eben der von mir erwähnten Traditionsschonung. Das Neue muss legitimiert sein, muss sich rechtfertigen vor dem Bestehenden. Die gewachsene Institution, die Ordnung ist erstmal erhaltenswert, weil der Mensch eben ohne Ordnung ortlos ist, nicht leben kann, keine Bindung hat und im All verloren ist. Und deswegen gibt es erstmal einen positiven Bezug zu den gewachsenen Institutionen, zum Staat, zur Ordnung, zur Familie, zur Religion, zur Kultur, die man geerbt hat und die man versucht eben organisch weiterzuentwickeln, aber nicht zu zerstören und die Traditionsbindung nicht zu zerbrechen.
Die EU hat in der Weltpolitik kaum noch etwas zu melden. Diese Ansicht vertrat schon der deutsch-französische Journalist Peter Scholl-Latour und sie bestätigt sich auch heute inmitten geopolitischer Grabenkämpfe und Neuordnungen. Die USA, unter Donald Trump federführend bei der Arbeit an einem Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine, lassen die EU ihren begrenzten Einfluss spüren. Der Unterhändler Russlands, Kirill Dmitriev, erklärte dem deutschen Bundeskanzler auf X: »Lieber Herr Merz, Sie sind nicht einmal im Spiel.« Am 15. Dezember fanden, entgegen dieser Aussage, Staatsoberhäupter aus Amerika, der EU und der Ukraine in Berlin zusammen. Was hat dieses Treffen bewirkt? Darüber sprachen wir mit Thomas Fassbender, Journalist der Berliner Zeitung.
Na, wenn man es positiv angehen will, haben die Europäer sich zumindest nicht ungeschickt wieder ins Spiel gebracht, denn das sah ja so aus, als ob die Verhandlungen bilateral zwischen Moskau und Washington laufen. Die Europäer haben so von der Seitenlinie aus, ich möchte jetzt nicht sagen gezetert, aber es war schon in der Richtung, also ziemlich unkoordiniert, eigentlich ihr Missfallen bekundet, wochenlang. Die Tatsache, dass das unter Friedrich Merz' Ägide in Berlin stattfand, die würde ich jetzt nicht bekritteln wollen. Insofern rein diplomatisch vom Prozedere her war das sicher kein Misserfolg. Allein die Tatsache, dass dieser europäisch-ukrainische Gipfel in Berlin stattfand. Die große Frage ist natürlich, inwieweit das den gesamten Friedens- und Verhandlungsprozess voranbringt, aber in jedem Fall kann man doch konstatieren, das Wochenende endete mit der erfolgreichen Rückeroberung der Verhandlungsbeteiligung durch die Europäer. Ganz selbstverständlich war es, glaube ich, nicht, dass plötzlich doch Jared Kushner und der Steve Witkoff in Berlin mit dabei waren. Insofern also die beiden, die auch mit Putin direkt verhandelt haben. Das heißt, zumindest aus Sicht der Amerikaner scheinen die Europäer wieder ihren Platz am Tisch gefunden zu haben. Und ich gehe schon davon aus, dass die USA jetzt doch akzeptiert haben, ohne die Europäer wird es nicht funktionieren. Wer sie davon überzeugt hat, ob das die Europäer waren, ob das Volodymyr Zelensky war, vermag ich nicht zu sagen. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, sind zwei Dinge. Die Europäer sind wieder im Spiel. Die Amerikaner erkennen das an. Putin knirscht mit den Zähnen. Nur das Problem ist, dadurch, dass die Europäer ständig in diesen Verhandlungen eigentlich diejenigen sind, die die Erwartungshaltung auf der ukrainischen Seite nach oben schieben, auch die Verhandlungsposition der Ukraine schärfer machen, als sie auf jeden Fall in Russland durchsetzbar sind und wohl auch von den USA als durchsetzbar angesehen werden. Das wirft natürlich die ukrainische Verhandlungsposition, auch wenn es kosmetisch sie stärkt, wirft es sie in der Praxis zurück.
Was ist von Trumps Friedensplan geblieben?
Wir wissen ja gar nicht, wie viele und welche Friedenspläne derzeit existieren. Bekannt geworden ist auf jeden Fall der 28-Punkte-Plan, der ja schon mehrere Wochen diskutiert wird. Von dem kann man ausgehen, von dem kann man sagen, dass er wirklich weitgehend, ich will nicht sagen aus russischer Feder stammt, aber doch weitgehend auch die Erwartungen der russischen Seite widerspiegelt. Was bedeutet das im Prinzip? Das Signal der Amerikaner war, okay, so ein großes Problem hätten wir mit diesen Erwartungen nicht. Das große Problem haben die Europäer, das haben sie ja im Detail und en gros und en masse auch kundgetan. Wo wir an diesem Wochenende definitiv weitergekommen sind, sind eigentlich zwei Dinge. Zum ersten Mal hat der Selenskyj doch mehr oder minder unverklausuliert zugestanden, dass die Ukraine den Anspruch auf NATO-Mitgliedschaft nicht erheben oder zumindest kurzfristig nicht durchsetzen will. Das zweite ist, dass wohl Witkow und Kuschner zugestanden haben, dass es in irgendeiner Form an den Artikel 5 des NATO-Vertrages erinnernde Sicherheitsgarantie der USA bilateral der Ukraine gegenüber geben wird oder kann. Also in diesen beiden Punkten hat das Wochenende zusätzliche Klarheit geschaffen, was natürlich auch, und das ist, glaube ich, der größte Pferdefuß dieser Vereinbarung, ist, dass wohl die Amerikaner akzeptiert haben, dass es eine 800.000 Mann starke und reichlich hochgerüstete und zumal von europäischen Truppen vor Ort unterstützte ukrainische Armee geben soll, nicht geben wird, denn dazu müssten ja die Russen erst einmal ihre Zustimmung geben. Und damit steht natürlich für Moskau gegenwärtig noch eine nicht zu akzeptierende Forderung im Raum. Das ist die Forderung der Europäer und das ist genau die Kernforderung, die das Gesamtabkommen so schwierig macht. Denn die Europäer sind getrieben von der Überzeugung, dass Russland seine Aggression fortsetzen will, wahrscheinlich auch seine Aggression dann ausweitet Richtung Baltikum, Richtung Polen, möglicherweise Richtung Deutschland. Die Franzosen sind selbst auch besorgt. Das ist natürlich eine zunehmend irrationale Haltung, hier von den Falken in Medien und Politik vertreten wird. Und der Preis dafür ist, dass dieser Krieg weiter fortgeführt werden wird. Also was im Raum steht, ist eine bilaterale Sicherheitszusage der USA in der Formulierung analog der Sicherheitszusage laut Artikel 5, die sich die NATO-Mitglieder gegenseitig gegeben haben. Wenn man diesen Artikel 5, also auch den NATO-Artikel 5, sich im Wortlaut durchliest, ist das ja gar nicht ein hundertprozentiges militärisches Beistandsversprechen, sondern das ist eine relativ vage formulierte Unterstützungsverpflichtung der NATO-Mitglieder untereinander. Und eine solche Verpflichtung würden dann auch die USA der Ukraine aussprechen, wenn sich das in einem Verhandlungsergebnis realisieren würde.
Butter in Deutschland ist aktuell so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Lidl beispielsweise verkauft das Stück zurzeit für schlappe 99 Cent. Was den Kunden freut, ärgert den Landwirt, der sich in seinen Traktor setzt und vor die Lidl-Zentrale nach Baden-Württemberg fährt, um dagegen zu protestieren. Was es damit auf sich hat und warum der niedrige Butterpreis für Landwirte so ein Ärgernis ist, erklärte der deutsch-britische Landwirt Anthony Lee. Wie viel kostet denn ein Stück Butter in der Herstellung?
Ich würde es erstmal an dem Urprodukt, nämlich an der Milch, festmachen wollen, weil das ist ja das, was der Landwirt erzeugt und die Molkereien machen dann den Rest. Ob es jetzt halt Butter oder Quark oder was anderes ist. Aber der Landwirt braucht für einen Verdienst ungefähr 45 Cent pro Liter. Wir sind unter die 40 Cent gerutscht und man will auf 32 Cent runter. Und dann wissen Sie, wie dramatisch die Lage gerade ist, wenn Sie dann halt nicht nur umsonst arbeiten, sondern Geld mit zur Arbeit bringen. Das macht keinen Spaß und hält man auf Dauer nicht durch. Das Problem ist einfach, dass man mit diesem Produkt die Menschen in den Supermarkt locken möchte. Und wir haben vier große Konzerne und in der letzten Woche hat die Monopolkommission in Deutschland festgestellt, dass wir mit vier Konzernen, die 90% Marktanteil haben, einen ungleichen Wettbewerb haben. Und es geht um nichts anderes, als auf dem Rücken der fleißigsten Berufsgruppe in Deutschland, das sind nämlich die Landwirte, gerade auch Milchviehhalter. Das ist ein 365-Tage-24-7-Job, den, glaube ich, die wenigsten in diesem Land durchhalten würden und auch machen wollen, vor allem nicht für die Kröten, die da hängen bleiben. Wenn ich unter den Herstellungskosten eine Ware anbiete, dann hat das mit einer sozialen Marktwirtschaft ja nichts mehr zu tun. Das ist einfach schäbig. Man kann das gar nicht anders sagen. Und das ist ja nicht nur bei diesem Produkt so. Ich bin reiner Ackerbauer. Momentan verkaufe ich Getreide und lege damit auch Geld bei. Weil Sie müssen ja bedenken, für uns ist ja auch alles andere teurer geworden. Energiekosten, Lohnkosten und etc. Und ich kriege momentan für eine Tonne Weizen 170 Euro und bräuchte aber über 200. Sie können ja mal schätzen, das würde ich ganz gerne mal mit Ihnen mal testen. Was kriegt denn ein Landwirt für ein Kilo Schweinefleisch? Was meinen Sie?
Ein paar Euro?
1,60 Euro. Und jetzt gucken Sie mal, was das im Supermarkt kostet. Jetzt können Sie mir nicht erzählen, dass es am Landwirt liegt, weil ich habe Ihnen das gerade gesagt. Und die Verkäuferin kriegt leider auch nicht genug Geld. An der kann es auch nicht liegen. Das heißt, irgendeiner verdient ja mit unseren Produkten ein Arsch voll Geld. Und wenn Sie mal gucken, das Handelsblatt veröffentlicht das ja jedes Jahr, wer unter den Top-Reichsten Deutschlands ist. Ich habe keinen Sozialneid. Wenn auf Nummer 1 die Schwarzgruppe, also Lidl, ist und dann die beiden Albrechts, also Aldi, unter den Top 7 ist, dann sehen Sie ja, dass sie anscheinend nicht am Hungertuch nagen, sondern mit unseren Produkten sehr, sehr viel Geld verdienen und wir alle dafür sehr, sehr viel Geld bezahlen. Wenn Sie mal genau schauen, wo die Milch herkommt, wir denken ja immer, das ist dann halt vom Bauern von nebenan. Das ist natürlich auch bei der Kennzeichnungspflicht, die wir leider nicht so haben, wie wir sie gerne hätten, dann würden Sie auch sehen, dass selbst aus Polen Milch herkommt. Ich meine, deutsche Milch wird jetzt teilweise sogar in Österreich angeboten, auch für 99 Cent. Das freut die österreichischen Berufskollegen da genauso wenig. Und es ist tatsächlich so, es gibt Schwankungen im Markt. Das ist auch vollkommen normal. Wir können damit auch leben. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht nur den Jammermax hier spielen. Ja, wir sind Preisschwankungen gewohnt. Aber wenn ich dann unter den Produktionskosten Ware verramsche, mit einer Strategie, nämlich Leute in den Supermarkt in der Vorweihnachtszeit zu locken, dann ist das schäbig und das passt einfach nicht. Und wissen Sie, seit Jahren hören wir jetzt schon an, ja, wir wollen ja regional sein, wir wollen geringen CO2-Fußabdruck haben und nachhaltig und sowas. Ich meine, schauen Sie mal doch, wo die Produkte herkommen. Wenn Sie schaffen, beim Apfel können Sie es am besten sehen, wo kommen denn die Äpfel her? Ja, wenn ich einen Bio-Apfel von der Südhalbkugel habe, dann stimmt doch irgendwas nicht. Selbst Schweinefleisch, ja, Schweinefleisch wird hierher gekarrt aus allen Ländern, aus Spanien, aber auch aus Südamerika. Also Produkte, die wir hier selber anbauen könnten. Und wenn Sie einen so mächtigen Gegner haben in dem Fall, ich muss zwar das Wort leider Gegner nehmen, weil von Vertragspartner oder der ehrenwerte Kolonialwarenhändler Edeka zum Beispiel, das steht ja tatsächlich im Namen noch drin, das passt ja dann nicht, wenn ich in der Lage wäre, hier regionale Produkte ins Regal zu legen und der Kunde dann auch kauft. Nein, die könnten ja festlegen, okay, wir wollen mehr Regionalität. Das sehen Sie ja nur in ein paar Bereichen. Und das ist einfach alles unehrlich. Und wenn ich dann will, dass die heimische Landwirtschaft hier immer mehr den Bach runtergeht, also seit Jahren sagen wir schon, wenn wir hier fairen Wettbewerb haben wollen, dann können wir nicht die Märkte öffnen, dass alles zollfrei hier reinkommt. In diesem Jahr kamen 740.000 Tonnen Zucker von außerhalb der EU zollfrei hier rein. Und dann wundern wir uns, dass hier die Märkte zusammenbrechen. Das hat mit fairen Wettbewerb nichts mehr zu tun. Und wenn man dann Handelsabkommen mit Südamerika, also das Mercosur-Abkommen, jetzt schnell ratifizieren will, die Franzosen wehren sich ja massiv dagegen, dann kann das ja nicht fair sein, weil die Landwirte dort natürlich nicht die hohen Standards haben, die wir haben. Da können wir gar nicht mit konkurrieren. Oder dass Ware aus der Ukraine herkommt. Hier kommt alles Mögliche, die meisten Eier, die wir hier essen, nicht das Frühstücksei, aber die verarbeiteten Produkte, kommen aus der Ukraine. Das ist doch nicht fair.
Knapp 1 Million Syrer leben in Deutschland. Einige tausend von ihnen füllten kürzlich den Alexanderplatz in Berlin, um die Befreiung ihrer Heimat vom Assad-Regime zu feiern. Eigentlich bedeutet das Ende dieses Regimes, dass zumindest Syrer mit Flüchtlingsstatus wieder zurückkehren müssten. Davon ist jedoch nichts zu merken. Der mangelnde politische Wille zur Ausweisung wird häufig damit begründet, dass es in Syrien nach wie vor nicht sicher sei. Wie also ist die Lage in Syrien ein Jahr nach dem Ende des Assad-Regimes? Darüber berichtete der Ex-Diplomat und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Im November empfing US-Präsident Donald Trump den aktuellen Machthaber und Ex-Terroristen Ahmed al-Sharaa und lobte ihn. Ist dieses Lob gerechtfertigt?
In gewisser Weise ist es sicher gerechtfertigt. Al-Sharaa hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er war ja zunächst einmal Al-Qaida-Mann und wurde von den Amerikanern verhaftet und eingesperrt viele Jahre lang. Ist dann freigekommen und hat dann einen Paradigmenwechsel vollzogen. Er sah, dass man gegen Amerika auf die Dauer nicht agieren kann und dass dieses Konzept von einem Kalifat und von einem überregionalen großislamischen Reich, dass dieses Konzept nicht funktioniert. und dass das auch nicht funktionieren kann, denn in dem Moment, wo man die große Einheit bildet, hat man sehr viele Feinde. Er hat dann eben sich verlegt darauf, ein neues Syrien zu machen. Ein Syrien ohne Assad, ein Syrien, das sunnitisch ist und das sehr konservativ islamisch ist, aber das nichts zu tun hat mit IS oder Al-Qaida. Die Minderheiten sind in gewisser Weise das große Problem von Ashraf. Es gibt auf der einen Seite Drusen, die Drusen wohnen im Süden des Landes und hätten am liebsten eine Art Kleinstaat, der weitgehend unabhängig ist. Sie fühlen sich als Alliierte Israels, was sie auch sind, denn auch in Israel gibt es Drusen und diese Drusen sind sehr loyal zum Staat Israel. Und Israel muss, um diese Loyalität zu belohnen, auch den Drusen in Syrien helfen und in anderen Teilen des Nahen Ostens. Drusen gibt es auch im Libanon. Und Israel ist immer bereit, sich für diese Gruppen einzusetzen, wegen der Drusen im eigenen Land. Dann haben wir die Alawiten, die Träger des früheren Regimes. Das frühere Regime stammte aus der alawitischen Bevölkerungsschicht. Und die Bevölkerungsschicht der Alawiten trug eben auch diesen Apparat. Und das ist ein großes Problem, denn es gibt heute noch viele Anhänger des alten Regimes der Assad-Familie im alawitischen Milieu. Und die Alawiten sind durchaus auch gewaltbereit. Dann haben wir die Kurden im Norden des Landes. Die haben ja einen eigenen Staat, wenn man so will, einen Quasi-Staat. Die werden nicht kontrolliert von Damaskus aus. Und auch das ist natürlich in gewisser Weise ein Problem. Insofern muss Ashraf sehr viel Fingerspitzengefühl haben und sehr viel Pragmatismus auffinden. Er kann nicht einfach einen bornierten, radikal-islamischen Kurs fahren. Und man hat auch das Gefühl, dass er bereit ist und in der Lage, das zu tun. Also er ist ein Pragmatiker. Jedenfalls hat man das bisher gesehen. Wenn er sich nicht sehr ändert, dann würde man sagen, er ist vielleicht einer der wenigen, die in der Lage sind, so eine Art Syrien aufzubauen und zu gestalten. Syrien war schon lange ein Krisenherd. Das sind schon Jahrzehnte. Syrien hat Konflikte gehabt mit dem Irak. Syrien hat Konflikte gehabt mit Israel. Syrien hat sich in den libanesischen Bürgerkrieg eingemischt. Es gab auch Spannungen mit Jordanien wegen der PLO-Präsenz. Insofern ist Syrien ein Land, das mit Konflikten lebt, denn es ist ja auch ein künstliches Land. Diese Einheit Syrien ist geschaffen worden durch Frankreich. Frankreich war die Mandatsmacht nach dem Ersten Weltkrieg für die Region, die vom Osmanischen Reich losgelöst wurde. Und ein Teil wurde von den Briten verwaltet, ein Teil von den Franzosen. Und Frankreich hat da verschiedene Kleinstaaten gebildet. Und das Wichtigste war für Frankreich Libanon als Hort der orientalischen Christen. Und Syrien wurde dann eben auch zwischen dem Irak und Libanon und Palästina oder Israel, damals war es noch Palästina, geschaffen. Da sind natürlich die Konflikte immanent. Ich hatte ja darauf hingewiesen, es gibt die Drusen, eine esoterische Gemeinschaft, die aus schiitischem Islam kommt. Es gibt die Mehrheit der Sunniten. Es gibt die Alawiten, die auch eine schiitische Gruppierung sind. Und es gibt verschiedene Gruppierungen von Christen. Und natürlich die Kurden, die größte Gruppierung im Syrien der Moderne. Und all diese Leute unter einen Hut zu bringen, oder vielleicht sogar zu beherrschen, dürfte sehr schwierig sein. Israel hat natürlich ein Interesse daran, dass Syrien nicht so mächtig ist. Das haben wir gleich gesehen am Anfang, als das neue Regime kam und die Macht in Damaskus übernahm, also Ashraf und seine HTS. Da hat Israel sofort begonnen, Ziele in Syrien zu bombardieren. Das ist ja auch folgerichtig. Syrien als islamistisches Land, wie Israel befürchten musste, wäre ein sehr unguter Nachbar. Die Assad-Clique und ihr Regime, die wussten, wie die Machtverhältnisse sind und die haben sich zurückgehalten und haben Israel nicht mehr angegriffen. Man konnte in Israel vermuten, dass das vielleicht nicht mehr so sein würde, wenn jetzt die HTS in Damaskus an der Macht ist. Und deshalb hat man das militärische Potenzial in Syrien doch weitgehend ausgeschaltet.
Groß war die Aufregung, als die EU am 19. April 2023 im Rahmen ihres Fit for 55-Pakets das Aus für den Verbrennermotor ab 2035 besiegelte. Dass dieses Verbot den Tod der europäischen Automobilindustrie bedeutet, drang nur langsam und nach vermehrtem Protest in die verknöcherten Gehörgänge der reduktionslüsternen EU-Bürokraten. Nun wurde in einem neuen Entwurf überraschend verkündet, die EU-Kommission wolle das bisherige 100%-Ziel nicht mehr durchhalten. Stattdessen soll der CO2-Ausstoß neuer Fahrzeuge bis 2035 nur noch um 90% sinken. Das hieße, dass Hersteller in begrenztem Umfang weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennermotoren verkaufen dürfen. Dirk Maxeiner, der Mitherausgeber der Achse des Guten, erklärte im Interview, was er von dieser Wende hält.
Das ist ein reines Placebo. Wenn man dann ins Kleingedruckte reinschaut, dann sieht man, dass das mitnichten in der Praxis ein Weg ist, den Verbrenner in nennenswerten Stückzahlen in Deutschland oder in Europa weiter am Leben zu halten. Also Das ist im Grunde so, als wenn jemand sagt, du musst nicht ganz verhungern, du kannst immer ein bisschen langsamer verhungern. So ungefähr kann man sich das vorstellen, was jetzt mit der Autoindustrie passiert oder was das bedeuten würde. Das ist bei der EU immer. Man beschließt irgendwann was und keiner hört so richtig hin. Und dann wird es plötzlich virulent und dann steht es plötzlich vor der Tür. Und dann ist natürlich der Widerstand groß, aber er ist dann zu spät. Und so ein bisschen so ist das ja auch dieses Mal. Es haben ja alle dieses Lied mitgesungen, dass die Elektromobilität die Zukunft ist. Auch die deutsche Autoindustrie hat ja gesagt, wir fahren All-Electric-Strategie. Nun ist in den vergangenen Jahren der Weg dorthin schon gründlich schiefgegangen. Da kann ja überhaupt keine Rede von sein, was Kritiker im Übrigen von Anfang an gesagt haben. Das ist so ähnlich wie mit der Energiewende, die ja auch gerade scheitert. Und insofern muss man sich eigentlich wundern, wie solche Entscheidungen überhaupt zustande kommen und warum der Widerstand nicht von Anfang an viel größer ist. Und die Autoindustrie hat halt gedacht, naja, das Nähere können wir dann im Hinterzimmer regeln. Das ist immer so der Glaube, dass man mit Ideologen, und es geht ja um eine Ideologie auch, so dann doch zu einem Kompromiss kommen kann. Aber ich sehe den im Moment nicht. Es geht ja sozusagen auch um die Fahrzeugflotten. Ja? Und eine Fahrzeugflotte ist zum Beispiel Dienstwagen. Bei Dienstwagen sagt man nach wie vor, wenn so ein Unternehmen eine Dienstwagenflotte hat, die muss ab diesem Zeitpunkt 100% elektrisch sein. Und jetzt merkt man sofort, wenn man ins Detail geht, da ist noch viel mehr dahinter. Zum Beispiel die Leasingverträge. Das sind ja auch Fahrzeugflotten der Banken der Autohersteller. Wenn das so kommt, wie die EU sich das vorstellt, werden sie kein nicht elektrisches Auto mehr leasen können. Wenn man da jetzt leicht daran kratzt, an diesem Totalverbot, dass das schnell möglicherweise dann aus dem Fadenriss in der Mauer ein richtig großer Spalt wird. Also die schießen natürlich aus allen Rohren auf die geringsten Veränderungen oder Erleichterungen, weil sie auch ein ideologisches Ziel verfolgen. Es geht ja auch eigentlich nicht darum, ob Verbrenner oder Elektroautos, weil das Elektroauto ist keine Alternative für 50 Millionen Verbrenner, die wir in Deutschland haben, sondern es geht eigentlich darum, dass die Leute zu Fuß gehen sollen. Man will den Individualverkehr eigentlich ohnehin weg haben und das Elektroauto ist sozusagen der Vorwand. Man weiß aber sehr genau, dass das in diesem Maße, wie wir bisher mit Benzin- oder Dieselautos, die auch recht günstig zu haben sind, dass das mit dem Elektroauto nicht funktionieren wird.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr haben wir für Sie das Weihnachtsspezial von Argos Ohren mit feierlicher Weihnachtsmusik. Der nächste Wochenrückblick kommt für Sie am 27.12.2025 ab 2 Uhr morgens. Genießen Sie den morgigen 4. Advent und machen Sie es gut. Ihr Robert Meyer.